Im Neuen Testament erlebten die Jünger, dass Jesus häufig zu seinem Vater betete. Eines Tages baten sie Jesus: Herr, lehre uns beten. Jesus gab ihnen ein Gebet, das alle Christen in der Welt kennen: das Vaterunser. Es ist uns inzwischen so geläufig geworden, dass wir es meistens schnell herunterbeten, ohne über den wahren Sinn nachzudenken. Dabei sind es wunderbare Worte. Und für mich bedeuten sie eine Anleitung dafür, was in unseren Gebeten enthalten sein soll, wenn wir Gottes Ohr erreichen wollen. Vater unser im Himmel. So lautet die Anrede. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob wir zu einem fernen, unbekannten Gott beten oder zu einer Person, die sich durch Jesus Christus zu unserem Abba, Vater, gemacht hat. Gott ist so viel gewaltiger, höher und heiliger, als Menschen jemals fassen und begreifen können. Umso unverständlicher ist es für uns, dass Gott uns als seine Kinder geschaffen hat, die er mit überwältigender Liebe, Gnade und Barmherzigkeit überschüttet. Was für ein Privileg, sich Kind Gottes nennen zu dürfen. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, ohne Angst und voll Vertrauen. Genau dieses Vertrauen weckt in uns der Begriff Vater. Er möchte, dass wir eine liebevolle Beziehung zu ihm aufbauen, wie er sie zu uns schon immer aufgebaut hat. Die Bezeichnung Vater kennen wir aus dem weltlichen Leben. Er sorgt für seine Kinder, beschützt sie, liebt sie und ist im Notfall ihre Anlaufstelle. Da diese Väter aber Menschen sind, machen sie auch Fehler. Und manche Personen haben mit ihrem Vater schlechte Erfahrungen gemacht. Unser himmlischer Vater dagegen ist unfehlbar. Ihm kann man bedingungslos vertrauen. Er ist immer für uns da. Er liebt uns auch, wenn wir einmal Fehler machen und seinen Geboten nicht gehorchen. Und das ist die gute Nachricht. Gott ist der wunderbarste Vater, den man sich überhaupt vorstellen kann. Er ist rund um die Uhr für uns da. Er schläft nie. Er hat für alles Verständnis. Er freut sich mit uns und tröstet uns in unserem Kummer. Zu diesem Vater gehen wir gerne. Es heißt Vater, unser. Das Wort unser ist sehr wichtig. Viele Menschen sind sehr ich-bezogen. Wenn wir beten, sagen wir zumeist: Herr, hilf mir, heile mich, segne mich. Jesus erinnert uns hier: Du bist nicht das einzige Kind Gottes. Es gibt noch sehr viele andere Kinder, die ihm genauso wichtig sind. Öffne also dein Herz für deine Brüder und Schwestern. Sie brauchen dein Gebet. Jesus hat uns geboten: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deshalb ist es unsere Pflicht, andere mit in unser Gebet einzuschließen. Wenn wir für andere Menschen beten und damit den Willen Gottes erfüllen, kommt Gottes reicher Segen auf uns herab. Gott belohnt unseren Gehorsam und unser Glaube und unsere Gottesliebe wachsen. In meiner Zeit der Krankheiten und Schmerzen sprach Gott zu mir und er betonte: Ich bin für alle Menschen da. Es ist Gott wohl sehr wichtig, dass wir dieses Gebot verstehen. Wenn wir also einen so liebevollen, gütigen und barmherzigen Vater haben, der uns so sicher auf unserem Lebensweg begleitet, sollte es da nicht selbstverständlich sein, dass wir Danke sagen für alles, was wir durch ihn erfahren durften? Und wie jeder Papa freut auch er sich riesig, wenn seine Kinder zu ihm laufen und sagen: Papa, ich hab dich so lieb. Wir Menschen sind immer sehr schnell dabei, alles zu kritisieren, was uns nicht passt. Alles, was gut und richtig erscheint, nehmen wir dagegen als selbstverständlich an. Das ist es aber nicht. Nichts ist selbstverständlich. Doch Gott will, dass es uns gut geht und versorgt uns liebevoll. Sich nicht für seine guten Gaben zu bedanken, wird uns von einer innigen Beziehung abhalten. Jesus selbst zeigte uns immer wieder, wie wichtig Dankbarkeit ist. Er dankte seinem Vater immer, obwohl er von sich sagte, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. In Johannes 10,38. Wenn also Jesus, der Gott selbst ist, sich bei seinem Vater ganz selbstverständlich bedankte, ist es ganz gewiss auch unsere Pflicht, uns bei Gott für alles zu bedanken und immerzu dankbar zu sein. Es gibt tagtäglich so viele Gründe, um unserem himmlischen Vater zu danken. Zum Beispiel ein Zuhause zu haben, in einem friedlichen Land wohnen zu dürfen, Menschen zu kennen, die uns lieben, genug zum Leben zu haben, eine warme Dusche genießen zu dürfen oder einfach jeden Tag aufstehen zu können. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Geheiligt werde dein Name ist eine Aufforderung, Gott zu loben und zu preisen. Wofür bekommt Gott Lobpreis? Gott ist so groß, groß an Kraft, groß an Weisheit, groß in seinem schöpferischen Wirken, groß in seinen erlösenden und befreienden Taten, groß in dem, was er für uns tut. Alles, was Gott tut, ist groß, unbeschreiblich, staunenswert. Und er ist der Grund unserer Existenz. Ohne dass er uns im Voraus gedacht hätte, wären wir nicht, was wir sind, Kinder Gottes. Deshalb loben und preisen wir Gott. Wir wissen, es gibt nur einen Gott, aber wie ist sein Name? Im Alten Testament ist der Name Jahwe 6628 Mal erwähnt. Erklärt wird er allerdings nur ein einziges Mal in Exodus 3,14. Da sagte er zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und so sollst du auch zu den Israeliten sagen: Der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Wenn wir den Psalm 100 lesen, wissen wir auch, wie Lobpreis auszusehen hat. Jauchzt dem Herrn alle Lande, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, der Herr allein ist Gott. Er hat uns gemacht. Wir sind sein Eigentum, sein Volk und die Herde seiner Weide. Kommt mit Dank durch seine Tore mit Lobgesang in seine Höfe. Dankt ihm, preist seinen Namen. Denn der Herr ist gut, ewig währt seine Huld. Und von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue. Anders ausgedrückt, wir müssen dem Herrn jauchzen, mit Freude dienen, ihm zujubeln, mit Dank durch seine Tore kommen, mit Lobgesang in seine Höfe einziehen und immer wieder danken und seinen Namen preisen. Und warum sollen, oder besser gesagt, dürfen wir Gott anbeten? Da gibt es in Psalm 100 drei Gründe dafür. Erstens, der Herr ist gut. Zweitens, seine Huld ist ein anderes Wort für Gnade, währt ewig. Drittens, seine Treue reicht von Geschlecht zu Geschlecht. Für uns heißt das, erstens, Gott ist immer derselbe, gestern, heute und morgen. Vergleiche Hebräer 13, 8. Zweitens, seine Gnade ist ewig. Es stellt sich hier die Frage, was ist Gnade eigentlich? Gnade ist eine Gunst, ein Segen Gottes, die uns befähigt, als Kinder Gottes im Hier und Jetzt zu sein. Gnade kann man sich nicht verdienen. Gnade gibt es ganz umsonst für diejenigen, die Gott aufrichtig suchen und in ihm bleiben, also treu zu ihm stehen. Drittens, Gott ist treu. Was er uns versprochen hat, das wird er halten. Und was er von uns erwartet, wird sich niemals ändern. Mit unserem Lobpreis errichten wir den Thron Gottes auf der Erde. Es klingt so schwierig. Ja, es ist nicht leicht, ein Gebet zu formulieren, das Gott lobt und preist. Es gibt aber Hilfe. Das Gotteslob zum Beispiel, Sie kennen es aus den Gottesdiensten. Darin stehen Gebete und Lieder. Suchen Sie sich Lieder heraus, die Sie selbst gerne singen. Und singen Sie. Singen Sie für Gott. Das ist Lobpreis. Sie können nicht so gut singen? Das macht nichts. Für den Fall haben wir ja noch die Psalmen. In der Bibel gibt es das Buch der Psalmen. 150 sind es. Sie finden bestimmt einen Psalm, der Sie anspricht. Und schon haben Sie ein perfektes Gebet. Das Wort Psalm kommt übrigens aus dem Griechischen Psalmos und bedeutet so viel wie die Saiten schlagen. Übersetzt in unsere heutige Sprache heißt es etwa ein Gedicht für den Gesang zu Gott. Also Lobpreis. Gebet heißt Anbetung. Ich bete ja nicht für mich selbst, sondern zu jemandem, zu Gott. Sonst wäre es nur ein Selbstgespräch. Anbetung wiederum ist eine Grundhaltung. Ehrerbietig und ehrfürchtig knien wir uns nieder. Dann kann man sich auch in Demut vor Gott auf den Boden legen. Das würde ich allerdings nur gelenkigen Christen raten. Ich selbst hätte da meine Probleme, ohne Hilfe wieder aufzustehen. Aber den Kopf neigen, das können wir alle. Gott sieht zuallererst in unser Herz und nicht auf die Gelenke, wenn sie nicht mehr so richtig funktionieren wollen. Strecken Sie Ihre Hände Gott entgegen und sagen Sie ganz schlicht, Herr, hier bin ich. Sprich du zu mir, Ich höre. Und dann verweilen sie in der Stille. Wenn wir immerzu reden und unser Herz vor Gott ausschütten, wie sollen wir dann hören, wenn Gott zu uns sprechen möchte? Geben Sie nicht auf, wenn Sie nichts hören. Bei mir hat es Jahre gedauert. Aber die Geduld lohnt sich. Es ist ein überwältigendes Glücksgefühl, im Dialog mit Gott sein zu dürfen. Man wird süchtig danach und man kann und will nicht mehr ohne Gott leben. Genauso hat Gott es auch vorgesehen. Gott weiß genau, was er tut. Nur mit Lobpreis und Anbetung kommen wir Gott ganz nahe. Bevor wir bitten, müssen und dürfen wir Gott loben. Amen. Nach der Anbetung, erst jetzt, beginnen wir Gott unsere Wünsche darzulegen. Doch beachten Sie, dass dabei unsere persönlichen Nöte immer noch nicht an der Reihe sind. Dein Reich komme. Das ist es, was Gott wirklich vorhat. Es ist seine Absicht, sein Reich auf dieser Erde zu errichten. Das hat für ihn oberste Priorität. Seit dem Sündenfall ist der Teufel der Herrscher dieser Welt. Mit all unseren Bindungen, Verstrickungen und Lastern, das soll sich ändern. Jesus Christus ist für uns auf die Welt gekommen, als ganz normaler Mensch, um uns Gottes Erlösung zuteilwerden zu lassen und uns zu zeigen, wie wir den Himmel auf die Erde bringen können. Die meisten Christen sind überzeugt davon, dass wir danach streben müssen, in den Himmel zu kommen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Zuerst einmal ist es unsere Aufgabe, das Reich Gottes auf die Welt zu holen. Das war von jeher Gottes Plan. Alle unsere persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und Probleme müssen sich dem Plan von Gottes Reich unterordnen. Im Matthäusevangelium steht: Suchet aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Matthäus 6,33. Das Königreich Gottes steht an erster Stelle. Bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hatte er noch einen wichtigen Auftrag für seine Jünger. Markus 16,15. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Das gilt für uns heute noch genauso. Wir sollen die frohe Botschaft verkünden, damit das Reich Gottes auf die Welt kommen kann. Das heißt aber nicht, dass jeder als Missionar durch die Länder reisen muss. Jeder macht es so, wie es ihm möglich ist. In unserem täglichen Leben ist vor allem wichtig, so zu leben, so zu denken, so zu handeln, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Schon unsere Haltung und unser Leben geben den Menschen einen kurzen Vorgeschmack vom Reich Gottes und fordern sie heraus. Sie sollten in den Christen eine lebendige Botschaft Gottes sehen. Wie kann man sich nun Gottes Königreich vorstellen? Residiert Gott in einem Palast mit Thron, Krone und Zepter? Sicherlich nicht. Das ist eine sehr weltliche Vorstellung. Jesus selbst sagte uns im Johannesevangelium 18,36: Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und im Lukas-Evangelium 17,21 erklärt uns Jesus: Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es sogar: Es ist in euch. Und Paulus erklärt uns im Brief an die Römer 14,17 den Wesenskern des Reiches Gottes. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Zusammenfassend kann man sagen, das Reich Gottes ist nichts Materielles. Das Reich Gottes wohnt in uns und bedeutet Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gott möchte in uns Wohnung nehmen, in unseren Herzen. Denn wenn wir zuerst Gott im Herzen haben, wird sich auch die Welt verändern. Stellen Sie sich vor, dieses Reich Gottes würde in jedem Menschen wohnen. Was hätten wir für eine friedliche Welt? Es lohnt sich also unbedingt so zu beten: Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Im Matthäus-Evangelium 7,21 sagt Jesus ganz klar: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Jesus selbst hat auch nicht nach seinem Willen gehandelt, sondern nach dem Willen seines Vaters. Im Johannesevangelium 6,38 sagt er: Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wie anmaßend ist es von uns, wenn wir meinen, unseren Willen durchsetzen zu müssen. Schon im Altertum haben sich die Menschen Gedanken gemacht über sich und ihre Seele. Sie wussten, dass das Gute und Schlechte im Wettstreit miteinander liegen. Der Philosoph Plato hat den Menschen mit einem Wagen verglichen, der von zwei Pferden gezogen wird. Ein weißes Pferd zieht immer nach oben. Ein schwarzes Pferd zieht immer nach unten. Wir sollten das weiße Pferd gut pflegen, damit es uns nach oben ziehen kann. Doch wie finden wir heraus, was der Wille Gottes ist? Für solche Fälle hat uns Jesus seinen persönlichen Botschafter, den Heiligen Geist, hinterlassen, nachdem er selbst zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren ist. Den Heiligen Geist finden wir jederzeit, denn er hat bei unserer Taufe in uns Wohnung genommen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief 3,16: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Bitten Sie doch einfach Ihren Mitbewohner, den Heiligen Geist, den Willen Gottes für Ihr Leben herauszufinden. Er tut das gerne. Ist Ihnen schon einmal bewusst geworden, wenn wir beten: Dein Wille geschehe, dass wir gleichzeitig beten: Mein Wille geschehe nicht? Vielleicht macht diese Tatsache Menschen Angst. Doch es hat es doch zur Folge, dass wir uns in Gottes Hände begeben und dann nicht mehr selbst planen und steuern können, was da alles auf uns zukommt. Ich kann Sie beruhigen, denn aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen versichern: Es ist das Beste, was uns passieren kann, wenn Gott die Regie über unser Leben übernimmt. Gott kennt unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Er allein weiß, was das Beste für uns ist. auch wenn wir das manchmal nicht gleich verstehen. Vertrauen Sie ihm. Das Leben wird um so vieles leichter. Amen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt kommen unsere persönlichen Wünsche an die Reihe. Bei Brot denken wir zuerst einmal ans Essen. Als Kind dachte ich immer, dass ich jeden Tag trockenes Brot essen müsste. Das fand ich aber wenig erstrebenswert. Vielleicht sollte ich noch um etwas Butter bitten? Natürlich ist hier nicht ein Laib Brot gemeint. Unser tägliches Brot bedeutet mehr als das. Es bezieht sich auf unseren gesamten Lebensunterhalt. Das heißt, wir bitten um genügend Nahrung, um Kleidung, um ein Zuhause, um Arbeit, damit wir unseren Unterhalt auch bezahlen können. Wir bitten auch um Menschen, die uns lieben, um Gesundheit, vielleicht um Heilung und ganz wichtig, wir bitten um das Wort Gottes. Denn Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens und wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. So steht es im Johannesevangelium 6,48 und in Vers 33 heißt es, denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Dieses Brot ist Jesus, das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und wenn wir diese Worte Jesu glauben, also das Wort Gottes glauben, werden wir mit ihm und sogar mit ihm in Ewigkeit leben. So steht es in der Schrift. Jesus hat uns zugesichert, dass Gott uns versorgen wird. Im Matthäusevangelium 26,25 steht, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Wenn wir Gott bitten, wird er uns mit allem Nötigen versorgen, sofern wir daran und an sein Wort glauben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hören wir dazu Jesus im Matthäusevangelium 6,14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergibt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das sind sehr klare Worte. Und das heißt für uns, sollten wir uns weigern, einem Menschen zu verzeihen, der uns in irgendeiner Weise verletzt hat, können wir beten und bitten, Gott wird uns nicht erhören. Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum Gott Ihnen keine Antwort gibt? Vielleicht ist das der Grund. Ich möchte diese Vergebung einmal mit Zahlen ausdrücken. Stellen Sie sich vor, eine Person schuldet Ihnen 100 Euro. Sie bittet Sie, Ihnen die Schuld zu erlassen, da sie sich außerstande sieht, das Geld in der nächsten Zeit aufzutreiben. Gegenüber steht Ihre Schuld bei Gott. 100.000 Euro. Gott verspricht Ihnen, die ganze Schuld zu erlassen, wenn Sie Ihrem Schuldner die 100 Euro erlassen. Was würden Sie tun? Anderen Menschen zu verzeihen, wenn sie uns viel Leid zugefügt haben, erscheint uns manchmal unmöglich. Manchmal wird es uns wirklich sehr schwer gemacht, nach Gottes Geboten zu leben. Da ist unsere Gesellschaft, der Freundeskreis oder auch die Familie, die von Gott nichts wissen wollen. Um da standhaft zu bleiben, bedarf es Mut, Charakterstärke und vor allem Gottes Hilfe. Dazu versucht auch der Teufel mit aller Macht, uns in seine Krallen zu bekommen. Mit seinen dämonischen Kräften ist ihm jedes Mittel recht, die Menschen von ihrer wahren Berufung und Beziehung zu Gott abzuhalten. Ich kann zu ihnen aus eigener Erfahrung sprechen. Verzeihen kostet sehr viel Überwindung, Kraft und Tränen, wenn man das Erlebte wieder aufleben lassen muss. Ich hatte in meinem Leben schwere traumatische Verletzungen und muss zugeben, das schafft man nicht allein, all diesen Menschen zu verzeihen. Das ist manches Mal nur noch mit Gottes Unterstützung möglich. Trotzdem ist es ein schmerzhafter Prozess. Doch verzweifeln Sie nicht. Tragen Sie jede einzelne Verletzung zu Gott. Legen Sie sie Gott zu Füßen oder unter das Kreuz und bitten Sie um seine Hilfe. Gott hilft uns immer. Wir müssen ihn nur mit aufrichtigem Herzen darum bitten. Wenn Sie es geschafft haben, durch diese Prüfung zu gelangen, winkt Ihnen zur Belohnung eine nie gekannte Freiheit, ein innerer Frieden, wie nur Gott ihn geben kann. Eine Gelassenheit, die Sie aufatmen lässt, und eine nie erlebte Freude. Es ist ein unbeschreibliches Glücksgefühl, das berauschend ist. Eine zentnerschwere Last wird von Ihnen genommen, wenn die ganzen belastenden Erinnerungen ausgelöscht sind. Und dann können Sie an diese Verletzungen ganz gelassen und ohne Bitterkeit denken. Es berührt Sie nicht mehr. Es ist Geschichte geworden. Ich möchte Sie ermutigen, noch heute damit anzufangen. Lieber Gott, ich habe da ein paar Probleme. Ich bitte dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, hilf du mir weiter. Und dann fangen sie an, Gott ihre Probleme zu erzählen. Sie können gewiss sein, dass sie einen aufmerksamen Zuhörer haben werden. Probieren Sie es aus. Amen. Und führe uns nicht in Versuchung. In meinen Augen ist diese Übersetzung nicht ganz zutreffend. In der neuen Genfer Übersetzung zum Beispiel heißt es, und lass uns nicht in Versuchung geraten. Ich meine, so ist es verständlicher, was Gott uns sagen möchte. Ich wurde auch schon von anderen Gläubigen angesprochen. Ist das wirklich Gott, der uns in Versuchung führt? Nein, es ist nicht Gott, sondern sein Widersacher, der Teufel. Er versucht alles. Er arbeitet mit allen Tricks, um uns von unserem Weg zu Gott wegzubringen. Er flüstert uns Worte ins Ohr, die oftmals unwiderstehlich klingen, dass wir Dinge tun oder unterlassen sollen, die vermeintlich das Beste für uns oder für andere sind. Satan möchte das Wort Gottes entstellen, trüben und ausmerzen. Er ist ein Meister der Täuschung und des Zweifels. Aber er hat große Angst vor dem Reich Gottes. Denn überall dort, wo es errichtet wird, ist es mit seiner Kraft vorbei. Oft genug fallen wir auf diese Täuschungen herein und müssen für unsere Leichtgläubigkeit büßen. Im Jakobusbrief 1,13 lesen wir: Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich wurde von Gott in Versuchung geführt, denn Gott lässt sich nicht zum Bösen versuchen und er führt auch selbst niemanden in Versuchung. Vielmehr wird jeder von seiner eigenen Begierde in Versuchung geführt, die ihn lockt und fängt. Um unterscheiden zu können, von wem nun die Gedanken und Ideen in unserem Kopf kommen, gibt es nur ein Mittel. Wir müssen überprüfen, ob es dem Willen Gottes entspricht. Den Willen Gottes erfahren wir aus der Bibel. Alles, was seinem Wort entspricht, können wir getrost machen. Wenn ich beispielsweise eine ungewöhnliche Idee habe, eine Idee, die mir noch nie zuvor in den Sinn gekommen ist, weiß ich genau, dass sie nicht von mir selbst stammt. Aber ist sie nun von Gott oder nicht? Dann frage ich einfach noch einmal nach. Kommt diese Idee von dir, Gott? Soll ich das wirklich machen? Wenn meine Begeisterung zusehends wächst, wenn ich den Drang verspüre, tu es einfach. Wenn ich es kaum erwarten kann, diese Idee in die Tat umzusetzen, wenn ich Frieden und Geborgenheit empfinde, dann bin ich mir schon ziemlich sicher, es kommt von Gott. Wenn aber die Idee genauso schnell verschwindet, wie sie gekommen ist, wenn keine Freude und Begeisterung mehr vorhanden sind, wenn ich stattdessen Unruhe und Zweifel habe, dann weiß ich, der Teufel hat wieder einmal versucht, mich auf allen falschen Weg zu locken, mich in Versuchung zu führen. Ist es nicht verwunderlich, dass Jesus selbst in Versuchung geführt wurde? Nun, er war schließlich auch Mensch. Nach seiner Taufe im Jordan wurde er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und der Teufel gab sein Bestes, um ihn zu versuchen. Er wollte Jesus sogar mit einem Bibelvers, also mit Gottes eigenem Wort, zum falschen Handeln bringen. So hinterhältig kann er sein. Beachten wir dabei, dass wie Jesus auf die Versuchungen reagierte. Er konterte mit Versen aus der Heiligen Schrift. Das sollten wir auch tun. Wehren wir uns mit dem Wort Gottes, dann hat der Teufel bei uns keine Chance. Lernen Sie passende Bibelverse auswendig und schleudern Sie sie ihm entgegen. Gegen Gottes Wort hat er keine Chance. Als sehr tröstlich empfinde ich die Bibelverse im 1. Korintherbrief 10,13. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist eine große Bitte an Gott. Halte den Teufel von uns fern. Lass nicht zu, dass wir in unserem Leben auf der Erde gefangen sind. Bitte halte alles von uns fern, was unser Leben so schwierig macht. Hilf uns bitte, dass wir nicht wieder sündigen, dass wir unsere schlechten Angewohnheiten endlich aufgeben können, dass wir unsere Süchte in den Griff bekommen. Bitte verschone uns vor Armut, Krieg, Naturkatastrophen, Krankheit, Unglücksfällen, Enttäuschungen, Depressionen und Einsamkeit. Hilf uns bitte, dass wir gute Menschen werden. Gott hasst die Sünde. Am meisten aber hasst er Götzendienst. Der ist ihm ein Greuel. Das können wir immer wieder in der Bibel lesen. Wir müssen wissen, dass das Wort Greuel im Hebräischen das Wort ist, das den meisten Ekel, Hass und Abscheu ausdrückt. Sie meinen, ein Glück, dass wir heute kein goldenes Kalb mehr haben, das betrifft uns doch gar nicht mehr. Falsch gedacht, ein goldenes Kalb gibt es nicht mehr. Aber Götzendienst ist heute genauso aktuell wie damals. Die Götzen haben sich im Laufe der Zeit gewandelt. Sie heißen heute Fußball, Auto, Geld, Fernseher, Drogen, Medikamente, Filme und Bücher über Horrorgeschichten, Zauberei und Geschichten aus dem Jenseits, Hardrock, falsche Religionen und so weiter. Man könnte noch sehr viele aufzählen. So vieles, was uns wichtig erscheint, hält uns oft davon ab, unsere Zeit mit Gott zu verbringen. Das heißt aber nicht, dass wir Hobbys oder so ähnliches aufgeben müssen. Nur wenn diese Nebentätigkeiten uns zu sehr vom Wesentlichen ablenken, wird es schwierig. Doch was kann wichtiger sein, als unser Leben mit Gott vorzubereiten? Da geht es um unser Leben nach unserem Tod. Es geht um unser Leben in der Ewigkeit. Unser Dasein hier ist ja nur ein Übergang. Gott wartet geduldig, mit offenen Armen auf uns, dass wir zu ihm kommen. Er wird erst eingreifen, wenn wir ihn darum bitten. Das ist der Preis unserer Freiheit. Es ist allein unsere Entscheidung, unser freier Wille. Gott gibt uns die Chancen, aber er zwingt uns zu nichts. Bitte erlöse uns von dem Bösen. Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Über diesen Satz habe ich lange Zeit gerätselt. Woher kam er? Bei dem Vater unser, das uns Jesus schenkte, steht nichts davon in der Bibel. In den ältesten Handschriften des Neuen Testaments ist er nicht zu finden. In der Thomson-Studienbibel wurde ich endlich fündig. Da steht, dieser Abschluss des Gebetes findet sich schon in einer Gemeindeordnung vom Anfang des 2. Jahrhunderts, wird aber in den neutestamentlichen Handschriften erst später bezeugt. Als Vorlage diente der Text hier aus der gleichnamigen Bibel in der 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 11 bis 13. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschest über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Dieser Lobpreis von König David ist wunderschön und er passt nach meiner Meinung ausgezeichnet zu dem Vater unseres. Dein Reich komme, haben wir gebetet. Vater im Himmel, wir sehnen uns nach deinem Reich. In deinem Reich gibt es keine Sünde, keine Krankheit, keine Traurigkeit, keine Katastrophen, keinen Sieg. In deinem Reich gibt es nur Licht. Bei dir gibt es nur Gerechtigkeit, Liebe, Frieden und Freude. Wir glauben, dass du allmächtig bist. Du kannst alles verändern, auch uns. Schenke uns deine Kraft durch deine Gnade. Lege in uns das Verlangen, gute Menschen zu werden. Mache aus unserem steinernen Herzen, das heißt verhärteten Herzen, durch deine Liebe und die Kraft des Heiligen Geistes ein Herz aus Fleisch, das es uns ermöglicht, trotz aller Not und Bedrängnis deinem Weg zu folgen. Wir wollen wie Mose deiner Wolke der Herrlichkeit folgen, dass wir dereinst in die Wohnungen im Himmel einziehen dürfen, die Jesus, wie die Schrift sagt, für diejenigen bereithält, die ihn lieben. In der Heiligen Schrift ist sehr viel von der Herrlichkeit Gottes zu lesen. Was ist darunter zu verstehen? Die Herrlichkeit, von der die Bibel spricht, steht immer in unmittelbarem Bezug zu Gott. Gott hat ein so beherrschendes und alles einnehmendes Wesen. Er strahlt so viel Macht und Energie aus, dass die menschliche Sprache seine Umgebung und seinen Auftritt letztlich nur noch mit Herrlichkeit bezeichnen kann. Im Neuen Testament wird dort unter anderem für Herrlichkeit das griechische Wort Doxa verwendet. Das ist ein ganzer Blumenstrauß von wunderbaren Attributen. Es heißt so viel wie Majestät, Exzellenz, Schönheit, Stärke, Größe, Macht, Ehre, Reichtum, Würde und Königlichkeit einer Person. Also ist die Herrlichkeit Gottes die ihn als Person umgebende Ausstrahlung, die zugleich vollkommener Ausdruck seines Wesens ist. In Gott gibt es nichts Schweres, Drückendes oder gar Bedrückendes. Das Wichtigste in der himmlischen Atmosphäre ist Freude, geistliche Leichtigkeit und Freiheit. Die Freude Gottes ist eine der schärfsten Waffen gegen den Teufel und man kann sie jederzeit abrufen, wenn der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat. Lassen Sie mich die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen. Erstens, wir dürfen zu unserem allmächtigen Gott Vater sagen, damit wir den Mut haben, uns vertrauensvoll an ihn zu wenden, weil er eine Beziehung zu uns will. Zweitens, er ist unser Vater. Gott möchte, dass wir gemeinsam beten und dabei unseren Nächsten nicht aus den Augen verlieren. Drittens, nicht wir stehen im Mittelpunkt. An erster Stelle steht immer Gott. Viertens, Danksagung, Lobpreis, Anbetung. In dieser Reihenfolge können wir sicher sein, dass Gott uns zuhört. Durch Danksagung erkennen wir Gottes Güte an. Durch Lobpreis erkennen wir Gottes Größe an. Durch Anbetung, die höchste Aktivität des menschlichen Geistes, kommen wir mit dem Heiligen Geist in Verbindung. Fünftens, der Wille Gottes ist ausschlaggebend. Wenn wir anerkennen, dass nicht unser, sondern Gottes Wille unser Leben bestimmt, kommt unsere Demut vor Gott von ganz allein. Dabei sind wir aber nicht unbedeutend. Wir dürfen Gottes Werkzeug sein. Sechstens, erst jetzt kommen unsere Wünsche. So vorbereitet werden unsere Wünsche nicht mehr anmaßend und fordernd sein. Aufgrund der Anbetung sind wir bereit, demütig unsere Bitten vorzubringen. Auf dem Weg zu Gottes Thron legt man sein forsches Auftreten ab. Ganz automatisch. Siebtens, wir bitten Gott, unseren Lebensunterhalt sicher zu machen. Wir bitten um Verzeihung für unsere Verfehlungen und akzeptieren Gottes Bedingung für uns, anderen die Schuld an uns zu vergeben. Achtens, nun bitten wir darum, dass unser Vater uns helfen möge, ein gottesfürchtiges Leben zu leben, damit die Anfeindungen des Teufels an uns abprallen. Gott hat oberste Priorität. Neuntens, der Teufel ist kein ernstzunehmender Konkurrent. Er wurde von Jesus Christus bereits am Kreuz besiegt. Wir dürfen an der Seite von Gott gegen das Böse kämpfen. Und wir dürfen uns des Sieges sicher sein, weil Gott siegreich war und ist für alle Zeit. Mit dem Vater unser hat uns Jesus ein staunenswertes und kraftvolles Gebet geschenkt. Da steht alles drin, was für uns Menschen wichtig ist. Deshalb sollten wir das Vater unser manchmal ganz langsam, ganz bewusst beten. In Gemeinschaft ist das leider nicht möglich, da muss man sich dem allgemeinen Tempo anpassen. Doch wenn Sie allein beten, denken Sie über die Worte nach und genießen Sie dieses wunderbare Gebet. Wenn du, Vater im Himmel, uns beschützt, wenn Jesus uns an der Hand nimmt und führt und der Heilige Geist unser Denken und Fühlen und zuletzt auch unser Tun steuert, dann, ja dann, wird alles gut. Denn du bist unser liebevoller, gütiger und barmherziger Gott. Gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Amen.